Gut, also vielen Dank für die freundliche Einführung und vor allem vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. In der Tat, die Bahn war heute gnädig. Ich habe schon gehört, dass mein Vorgänger Probleme hatte. Gut, ich würde es gerne so machen, weil das Thema ein bisschen technisch ist. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, dass Sie einfach mich unterbrechen. Ja, also da ist alles ein bisschen breit, von da wedeln Sie ein bisschen, dann sehe ich Sie. Aber wir können gerne zwischendurch schon irgendwelche Themen diskutieren, die bei Ihnen aufpoppen. Gut, worüber rede ich? Ich habe es mal in drei Teile geteilt, zum Stand der Sicherheit oder Unsicherheit, was kann man tun und Empfehlungen. Und den Stand der Unsicherheit habe ich auch in diesem Vortrag in die Zeit sozusagen, was war IT-Sicherheit oder Unsicherheit vor Snowden und nach Snowden. Und es ist wirklich so, also als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, also ich habe solche Vorträge schon öfters gehalten und die Vorträge haben sich tatsächlich irgendwann im Juni, Juli komplett geändert. Ich fand das wirklich relativ bemerkenswert, weil, also wenn Sie mich jetzt vor einem Jahr hier eingeladen hätten zum gleichen Thema, dann hätte ich Ihnen einen großen Vortrag gehalten darüber, wie Google und Yahoo und ähnliche Firmen Sie ausspionieren. Und irgendwann im Juni ist der Schalter umgelegt worden und man macht sich über Google Yahoo zwar immer noch Sorgen, aber es sind diese neuen Sorgen dazugekommen. Von daher, ich rede jetzt im Wesentlichen über die neuen Sorgen, die dazugekommen sind. Also worum geht es hier eigentlich, worum geht es mir? Es ist das ganz allgemeine Thema Cybersicherheit, Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Sicherheit im digitalen Raum. Sie können es gerne nennen, wie Sie es möchten. Aber der Punkt ist, also was Sie hier sehen, sind so all diese typischen Dinge, die was mit IT zu tun haben heute. Ne? Also Rechenzentren, die allgegenwärtigen Handys, Smartphones, Smart-TVs, Geld, Regierung, Krankenversicherung, Krankenversorgung, Produktion, soziale Netze, Militär, Autos sind mittlerweile wandelnde Rechenzentren, Smart Meter und das ist ein Staudamm. Und überall da sieht man ausführlich IT und überall da muss ich auch sagen, also all diese Dinge haben Gemeinsamkeiten und all diese Dinge sind angreifbar. Die Gemeinsamkeit ist, dass tatsächlich alles, was hier ist, ist vernetzt. Also diese Smart Meters, die bei Ihnen zu Hause vielleicht den Strom bald zählen werden, die sind vernetzt über das Internet mit allem anderen. Autos, Car-to-Car-Communication ist das große Buzzword. Alle Autos werden zukünftig über die Cloud vernetzt sein. Fernseher, wahrscheinlich kennen Sie alle Smart-TVs. Wir haben relativ viel Forschung getrieben, oben in diesem Bereich. In diesen Bereichen haben beispielsweise festgestellt, hier die meisten Apps, oder ja, die meisten vielleicht nicht, aber eine sehr große Zahl dieser Apps, die man hier installiert, sind angreifbar, können Hintertüren enthalten. Wir haben auch relativ viele solche Dinge gefunden. Im Bereich Smart TV haben wir beispielsweise mal geguckt, wie denn diese Smart TVs, die Sie über HBBTV-Standards verwenden können, was denn die so alles tun, während Sie Fernsehen schauen und als Sie da, man sieht, wenn Sie solche Fernseher verwenden und Sie schalten um, dann melden die das treu und brav zurück und man weiß genau, was Sie angucken. Ja, also da ist sehr viel Sorglosigkeit dahinter, nicht mal böser Wille, sehr viel Sorglosigkeit, aber unter Datenschutzgesichtspunkt sind all diese Dinge sehr bedenklich. Gut, jetzt, ich mache IT-Sicherheit, davon lebe ich und ich habe, glaube ich, tatsächlich die Job-Security schlechthin, also alle neuen Technologien, die es gibt, alle Dienstleistungen und eben auch alle Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, erzeugen neue Herausforderungen für Sicherheit und Privatsphärenschutz. Also jedes von diesen Dingen muss man hier angucken. Jetzt dachte ich, am einfachsten kann man Sicherheit erklären, indem ich Ihnen erkläre, wie Unsicherheit aussieht und funktioniert. Und ich habe das gemacht, indem ich Ihnen ein größeres Beispiel mal kurz vorstellen möchte von Unsicherheit. Und dann ein paar kleine Beispiele, die ich eher erwähne. Aber wenn Sie irgendwas wissen möchten, wie gesagt, unterbrechen Sie mich. Das eine große Beispiel ist sehr, sehr typisch, hat 2011 stattgefunden und war ein IT-Angriff, wo ein Angreifer, ein Hacker, hat eine bestimmte Technologie angegriffen an einer Firma namens RSA. Falls Sie irgendwas über Kryptographie wissen, wissen Sie wahrscheinlich, eines der berühmtesten Kryptosysteme heißt RSA, weil die Erfinder eben Rivers, Shamir und Edelman waren. Die haben eine Firma gegründet, das ist eine der besten und bestbekannten IT-Sicherheitsfirmen auf dieser Welt. Die wurden gehackt. Das ist an sich schon bemerkenswert, muss ich sagen. Indem man sich hier reingehackt hat, hat man sich dann bei drei Militärfirmen, Defense-Firmen eingehackt. Jetzt, wie hat das funktioniert? Das war wirklich relativ typisch und so funktioniert es heute auch immer noch. Also was passiert ist, also das Untypische ist, dass man so genau weiß. Also bei den meisten Angriffen kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, wann wer was getan hat. Hier hat man es halt rausgefunden. Gut, also was ist passiert? Wo steht es denn? Irgendwo muss ein Datum stehen, aber ist auch egal. Also irgendwann hat auf jeden Fall 2011 ein Angreifer sich die Mühe gemacht und hat einfach mal in irgendwelchen sozialen Netzen oder sonst wo rumgeguckt, was interessante E-Mail-Adressen sind von Angestellten der Firma RSA. Wie gesagt, RSA, wohlgemerkt, ist eine Sicherheitsfirma, die Sicherheitsprodukte herstellt. Und hat dann eine E-Mail geschickt an eine Reihe von Mitarbeitern der Firma RSA, die so getan hat, als ob sie von einem Vertreter käme, einer Firma, die sich um Einstellungen kümmert, also so ein Headhunter oder irgendwas in der Art. Und diese E-Mail enthielt einen Anhang, der einen hochinteressanten Namen hatte, nämlich 2011 Recruitment Plan, also Einstellungsplan. Und jeder vernünftige oder auch unvernünftige Mitarbeiter einer Firma, der sowas kriegt, ist natürlich völlig begierig zu gucken, was da wohl passiert und wer seine neuen Kollegen sein werden oder wer seine Ex-Kollegen sein könnten und so. Also eine hohe Motivation, gegen sämtliche Richtlinien zu verstoßen, dieses Ding aufzumachen. Das war ein Excel-File, also ein Spreadsheet. Dieses Spreadsheet hat ein Flash-Objekt enthalten. Also Flash-Objekte sind diese Dinger, die wild auf dem Bildschirm irgendwas tun. Die haben in Spreadsheets eigentlich nichts verloren, muss man sagen. Aber Microsoft lässt einem alles in alles einbetten. Dieses Flash-Objekt hat eine sogenannte COD-Vulnerability enthalten, die jemand aus diesem Adobe Flash Player, der diese Flash-Objekte normalerweise anzeigt, die man ausnutzen konnte. COD-Vulnerability heißt einfach ganz einfach, das war eine Verletzbarkeit in diesem Programm namens Flash Player, die man zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte und die eben da ausgenutzt wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Ding wurde aufgemacht, dann wurde ein Programm aufgerufen, was eben verwundbar war, was einen Fehler enthalten hat. Diesen Fehler kannte man noch nicht, deswegen konnte sich niemand dagegen wehren. Und dadurch, dass das aufgemacht wurde, wurde diese Verwundbarkeit ausgenutzt und es wurde ein sogenanntes trojanisches Pferd in die Rechner derjenigen, die es geöffnet haben, eingepflanzt. Dieses Pferd hieß Poison Ivy, kommt gar nicht drauf an. Aber was das Ding gemacht hat, ist, es hat auf dem Rechner ein Programm installiert, ein trojanisches Pferd, also eine Hintertür. Und diese Hintertür hat einen Kanal aufgebaut zum Angreifer und danach konnte der Angreifer alles sehen, was passiert. Er hat komplette Kontrolle gehabt, konnte komplett sehen, was eingetippt wird, konnte selber Kommandos abgeben, alles Mögliche. Also Worst Case. Gut, es ist aber gar nicht so viel passiert, sondern zweiter Schritt ist auch immer so. Als nächstes passiert etwas, nennt man Digitales über die Schulter gucken, sozusagen Shoulder Surfing. Was hier passiert ist, ist, dieses Poison Ivy trojanische Pferd hat sich eben zurück verbunden und der Angreifer hat es genutzt, indem er so von Rechner zu Rechner sich gehangelt hat, hat immer mehr Kundendaten gesammelt, also Passwörter und alles Mögliche. Also ich weiß nicht, ob es hier ein wireless Netz gibt in diesem Hotel, aber wenn so eins wäre, könnte man hier wahrscheinlich ganz furchtbar viele Passwörter einsammeln, weil viele davon unverschlüsselt übers Netz gehen und so weiter. Also da hat sich einfach mal so weiterentwickelt, weiter bewegt in diesem Netz, war relativ ruhig und dann am 17. März 2011 ist dann das passiert, was man dann jetzt auch dokumentiert hat, nämlich RSA hat festgestellt, dass da was passiert ist. Und wie gesagt, das ist wirklich bemerkenswert. Also, wie gesagt, am 3. März ist das hier passiert und jetzt muss man sagen, schon knapp zwei Wochen später hat RSA es festgestellt. Es ist wirklich schnell. Also, es gibt Beispiele, habe ich hingeschrieben, Nortel, das ist ein großer Telekommunikationsanbieter in Kanada, die haben 10 Jahre gebraucht, um sowas festzustellen. Ja, also es ist schon, 2 Wochen ist schon ziemlich flott. Was der Angreifer gemacht hat, ist, hat sich in dieses System eingehackt von RSA. Und jetzt muss man wissen, RSA hat ein Produkt, das sehr, sehr viele Leute verwenden. Ich bin sicher auch hier im Raum verwenden das manche von Ihnen. Das sind so kleine Geräte. Sie sehen, also sie haben einen Knopf und hier steht eine Zahl. Und dieses Gerät erzeugt sozusagen auf Knopfdruck neue Passwörter. Und was man damit machen kann, ist, also wenn ich mich irgendwo anmelde, dann kann ich mein Passwort eintippen und dann fragt mich das System danach nochmal nach einem zweiten Passwort, einfach als Erhöhung der Sicherheit. Dieses zweite Passwort ist jetzt ein Passwort, das wechselt dauernd, das ist nicht das gleiche Passwort, deswegen ist es sehr viel sicherer. Und dieses zweite Passwort wird von diesen Geräten hier erzeugt. Ja, also Fraunhofer, muss ich sagen, wir sind nicht so reich wahrscheinlich, dass wir uns das leisten können, aber viele Firmen, viele Banken, viele Regierungsstellen verwenden diese Geräte zur Absicherung. Und was der Angreifer gemacht hat, ist, weil er hier so ein bisschen sich umgeguckt hat, hat er den Server, die Maschine, den Rechner gefunden im Netz von RSA, die Geheimnisse, also die geheimen Schlüssel, die kryptografischen Schlüssel erzeugt und gespeichert hat, die verwendet wurden, um diese Geräte herzustellen. Und damit kann man solche Geräte fälschen und damit war das ganze System eigentlich futsch. Ja, also man konnte mit dieser Sicherheit nichts mehr anfangen. Wie gesagt, das hat RSA gemerkt, dann haben sie eine Warnung an ihre Kunden gegeben. Sie haben gesagt, das wird ausgenutzt. Am 3. Juni hat jetzt Lockheed, das ist eben eine dieser amerikanischen Rüstungsfirmen, hat gesagt, dass sie einen Angriff abgewehrt hätten, der diese Schwachstelle ausgenutzt hat. Also man weiß, es hat tatsächlich was stattgefunden, das ist auch schon mal bemerkenswert. Man weiß auch, dass Lockheed alleine 45.000 von diesen Gerätchen hatte und mehr als 40 Millionen dieser Tokens musste man austauschen. Also 66 Millionen Schaden ist genau genommen wenig, muss man auch sagen. Aber man sieht hier mal, also da steckt auch was dahinter. Gut, also wie gesagt, wichtig ist Social Engineering. Man weiß, wie man angreifen kann. Dann hackt man sich rein in so ein System als Angreifer. Das sind bekannte Angriffe. Dann bleibt man eine Weile ruhig, guckt sich um, bis man was gefunden hat. Und dann sozusagen über die Bande nutzt man das aus, was man gefunden hat, um das zu tun, was man wirklich tun möchte. Und was man wirklich tun möchte, ist, also hier waren es Rüstungsgeheimnisse, vielleicht sind es einfach Kreditkartendaten, man möchte ein Identity-Theft begehen beispielsweise und all diese Dinge. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Typischerweise sind es aber einfach die zwei Sachen. Es sind Kreditkartendaten für Identity-Theft, für Identitätsdiebstahl oder es sind Firmengeheimnisse wie hier, die dann ausgenutzt werden. Was auch bemerkenswert ist, ist am 27. März hat die NSA, die kennen Sie jetzt alle, die NSA gesagt, dass daran chinesische Hacker schuld sind. Und ich muss immer noch sagen, ich habe keine Ahnung, wie die das rausgefunden haben. Es wird bestimmt stimmen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich meinen Leuten von Fraunhofer in Darmstadt sagen würde, tut mal so, als ob ihr chinesische Hacker wäret. Ich bin sicher, dass wir das hinkriegen würden, dass sie glauben würden, wir kämen aus China. Also dieses sogenannte Attributionsproblem, dass man sagt, wer war es, das ist extrem schwierig. Deswegen wäre ich immer extrem skeptisch, wenn man sagt, die bösen Russen, die bösen Chinesen, die bösen Amerikaner und die bösen Deutschen. Also man weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Da muss man sehr zurückhaltend sein. Okay, das war jetzt dieser Angriff, der hier steht. So ähnlich funktionieren die alle. Ja? Also so strukturell gesehen, das ist immer so Social Engineering, rumgucken und dann über die Bande angreifen. Es ist auch insofern typisch, als dahinter war kein Hacker, der einfach aus Lust und Tollerei irgendwas gemacht hat, sondern es waren Leute, die kriminelle Energie hatten. Also in diesem Fall waren es sicherlich Industriespionage-Leute, die es gemacht haben. Und das ist allgemein so. Also Angriffe sind seit ungefähr 2010, spätestens seit 2010, sind diese Angriffe gezielt und organisiert. Also man hat eine bestimmte Absicht, nicht einfach nur so rumspielen. Es sind ganze Organisationen, die dahinter stehen, also richtige Ketten von Leuten, die das organisieren und dann durchführen. Und der Fokus ist, wie gesagt, Verbrechen und Spionage. Und ich habe auf dieser Folie jetzt einfach mal die bekannteren Sachen zusammengestellt, die es gibt, einfach damit Sie mal sehen, was so alles passiert. Hier, neben RSA, Lockheed Martin und Ähnlichem, fand ich zwei Sachen bemerkenswert. Also das eine ist DigiNotar, das haben bestimmt manche von Ihnen in den Zeitungen gelesen. DigiNotar war eine Public-Key-Infrastruktur in den Niederlanden. Public-Key-Infrastruktur ist sowas Ähnliches wie eine Organisation, die gibt digitale Zertifikate heraus, also eine Organisation, die sowas Ähnliches tut wie Pässe, wie Identitätskarten für das Internet herausgeben. Die nennt man sinnvollerweise auch Trust Center, weil sie sind das wirklich. Also darauf beruht das Vertrauen im Internet. Wenn die korrumpiert sind, dann kann man mit dem Internet recht wenig bis nichts anfangen. DigiNotar war jetzt eine sehr vertrauenswürdige Einrichtung in den Niederlanden, die solche Zertifikate herausgebracht hat. Die wurde gehackt, und zwar in dem Sinne, dass dann gefälschte Zertifikate herausgegeben werden konnten. Und es wurden auch welche herausgegeben und verwendet. Das war für IT-Sicherheitsleute so richtig das Super-GAU. Also wenn die Trust Center gehackt werden konnten, also hier, also die tolle Firma RSA wurde gehackt, hier wurde ein Trust Center gehackt. Und wo wir schon mal dabei waren, Saudi Aramco ist jetzt vielleicht nicht bekannt für Sicherheit, das ist die größte, soweit ich weiß, die größte Petro-Firma, Erdölraffinerie-Organisation sozusagen, die es gibt in Saudi-Arabien. Auch da war es so, also das ist eine sehr heikle Sache offensichtlich, Erdölförderung. Und auch hier wurde in die physischen Netze sich hineingehackt über ein Virus, der zunächst mal furchtbar viele PCs einfach gelöscht hat, also es war ein riesengroßer Schaden. Aber im Nachhinein hat man hier den Verdacht gefunden, dass sich Leute in das System hineingehackt haben und dort Identitäten erzeugt haben von Leuten, die es eigentlich nicht gibt. Jetzt fragt man sich halt immer noch, ist da die Schwelle auch überschritten worden zwischen physischer und logischer Sicherheit? Also hat irgendjemand sozusagen durch Hacken eine Identität erzeugt, die genutzt und dann sind diese Petrofirmen hineingegangen in die Raffinerien. Bitte sehr, Sie müssen laut reden. Das hier, genau. Genau, das ist genau das Gleiche, nur halt digital. Gut, also das war alles ganz furchtbar. Es gibt andere Sachen, Trojaner, Botnetze, die gibt es schon länger für Kreditkartenbetrug. Sie erinnern sich, weil 2008, das war der erste große Angriff, wo ein Trader von Société Générale seine Rechte missbraucht hat und einen großen Schaden verursacht hat. Das war, ist insofern bemerkenswert, deswegen steht es hier, weil das einer dieser Angriffe war, dass jemand tatsächlich Computerbetrug gemacht hat, aber der hat kein einziges System gehackt, der hat einfach nur seine Rechte ausgenutzt. Ja, also das muss ihm auch klar darüber sein, da steckt meistens nicht viel Technik dahinter, hinter diesen Angriffen. Ja, also man macht nicht die Superhacker sozusagen, sondern man nimmt das, was da ist. Anonymous kennen Sie, Stuxnet kennen Sie bestimmt auch. Ich habe schon erwähnt, unter falscher Flagge, das ist das Problem, wer war es? Da gibt es ein schönes Beispiel, auch 2010, wo man gesehen hat, wie leicht das daneben gehen kann. Also es gab einen Angriff auf Baidu, und das ist eine Suchmaschine in China, also sowas wie das Google Chinas. Und die wurden angegriffen von einer Hackerorganisation, die den sehr suggestiven Titel hatte, Iranian Cyber Army. Und man hat dann relativ schnell herausgefunden, die kamen von irgendwoher, aber garantiert nicht aus dem Iran. Aber das ist so eine typische Sache, da gab es erst eine Krise, eine kleine, weil man gedacht hat, es seien jetzt die Iraner, die die Chinesen angreifen, aber es war halt nicht so. Gut, und last but not least, wie gesagt, dann im Sommer 2013 hat sich dann der Blickwinkel ziemlich geändert und wir haben diese schönen Angriffe, die Sie alle aus der Zeitung kennen. Aber das ist so die Welt seit 2010, lauter sehr signifikante Angriffe. Gut, jetzt kann man sich überlegen, warum ist IT so unsicher? Bitte sehr. Also es ist halt extrem schwierig, weil man den Ort leicht fälschen kann. Also das Problem ist ja im Internet, Sie sind durch eine IP-Adresse normalerweise zu identifizieren. Wenn Sie einen Angriff machen, Sie machen diesen Angriff ja nicht direkt. Also ich werde jetzt nicht meinen Laptop hier nehmen und dann die Universität Hamburg angreifen oder sowas. Wenn ich das wollte, würde ich mich von meinem Rechner auf einen anderen Rechner, auf einen anderen Rechner, auf einen anderen Rechner einloggen. Und dann weiß man nicht mehr, wo sozusagen der Angriff wirklich herkam, weil der letzte war es nicht. Das war einfach nur so ein Sprungbrett, was man verwendet hat. Und wenn man das professionell macht, dann kann man erstens seinen Ursprung fälschen. Also ich kann so tun, als ob ich aus China käme. Umgekehrt, man kann nur sehr, sehr schlecht feststellen, wo es wirklich herkam. Also hier unten, wo steht es denn? Also hier beispielsweise steht PRC Unit 61398 in Shanghai. Das war der Bericht von einer amerikanischen Sicherheitsfirma, die gemeint haben, sie hätten festgestellt, dass die Chinesen im großen Rahmen angreifen. Ich glaube auch, dass sie das rausgefunden haben. Ja, also ich denke, das ist seriös. Aber das ist eine relativ aufwendige Aktion, da zu korrelieren, was woher kam und so. Das ist nichts, was man einfach mal so für einen Angriff macht. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte sehr.
Ja, ganz einfach. Man kann das ja herstellen oder die Verbindung, indem man dann zurückverfolgt und am besten mal guckt, gibt es da noch irgendwelche Social Media, die Leute selber benutzen. Und so hat man zum Beispiel herausgefunden, dass in China eine Gruppe, die eben Social Media gleichzeitig benutzen, das machen ja junge Leute, und dann haben sie also gewusst, woher das kommt.
Genau, das sind die Korrelationen, die man dann machen muss. Richtig. Gibt es noch eine Frage oder eine Bemerkung? Gut. Also dann nochmal jetzt die Frage, warum ist die Welt so unsicher? Und ich denke, das ist eine richtig, also ich finde, das ist eine sehr, sehr valide Frage, die man Leuten mit mir stellen muss. Also ich verdiene mein Geld, wie gesagt, mit IT-Sicherheit, ich lehre IT-Sicherheit, ich leite ein Fraunhofer-Institut mit IT-Sicherheit und ich muss immer sagen, Sie würden in kein Auto steigen, was so unsicher ist, wie das, was wir Ihnen liefern als Informatiker. Nehme ich wenigstens mal an. Gut, und jetzt, woran liegt es? Und es ist tatsächlich so, die größte Gefahr für die IT-Sicherheit, also die größte Quelle von Unsicherheit, sind Fehler in der Software. Ja, also wenn ein Angreifer was machen möchte, dann guckt er, ob ein Programm einen Fehler enthält. Diese Fehler kann man ausnutzen. Man kann dann irgendwie die Rechte sich einsammeln, die man nicht haben sollte, kann die ausnutzen. Und deswegen denke ich, was man überlegen muss, ist, warum ist IT so angreifbar durch Softwarefehler?
Diese Unsicherheit. Sie sagen, worin bestehen die Fehler dieser Programme? Das ist doch kein Codefehler, sondern irgendein Denkfehler, oder?
Nee, das ist ganz gemischt. Also es ist wirklich ganz gemischt. Also zum einen, jeder Fehler kann potenziell zu einem Sicherheitsproblem führen. Und was das für Fehler sind, ist, es sind Denkfehler, dass jemand einfach einen Entwurf gemacht hat, was nicht bedacht hat oder eine falsche Architektur gewählt hat. Es sind dann aber auch Fehler in der Programmierung, dass jemand einfach mal einen Test vergessen hat zu machen. Also da kommt eine Eingabe, die soll meinetwegen ein Name sein, aber sie kann auch genauso gut ein 1 GB langes File sein. Das ist so der Klassiker, das nennt man einen Buffer-Overflow. Ja, und dann kann man sozusagen so ein Programm komplett verwirren und dann macht das Programm sehr beliebige Dinge. Und wenn man es geschickt macht, kann man das Programm nicht beliebige Dinge tun lassen, sondern genau das, was man will, und dann beliebiges. Es sind auch solche Sachen wie, also Die schlimmen Sachen sind in Wirklichkeit, wenn man Programme, wenn man Systeme integriert und sozusagen ein System glaubt, dass Namen so aussehen, ein anderes System glaubt, Namen sehen ganz anders aus. Oder, also ich kann da beliebig viele Sachen sagen, die schiefgehen können und alle sind schlimm. Jetzt, Sie sehen in solchen Vorträgen typischerweise immer Grafiken, die so nach oben gehen. Also das ist das Jahr, das ist die Anzahl der Verletzlichkeiten in Programmen, die man so sammelt. Das ist, glaube ich, eine Statistik von IBM, aber die gibt es von allen größeren Firmen, die sehen alle recht ähnlich aus. Und ich finde es immer bemerkenswert, also diese Grafik geht gar nicht nach oben mittlerweile, sondern die ist wirklich geflacht. Also viele meiner Kollegen machen es immer noch wie eine total wachsende Folie, einfach weil sie es gewöhnt sind. Aber real gesehen hat sich hier abgeflacht, was aber einfach heißt, es gibt so konstant pro Jahr ungefähr knapp 8000 neue Vulnerabilities, die man ausnutzen kann. Jetzt kann man sich fragen, ist das gut oder schlecht? Und ich denke, es ist natürlich schlecht. Es ist schlecht, weil man sich mal pro Programmen anguckt. Also ich habe mal einfach so eine die Rückseite einer Serviette sozusagen genommen und mal gerechnet. So große Softwarepakete enthalten 10, 50, 100 Millionen Zeilen von Code. Wenn man so Statistiken anguckt, wie oft da Fehler vorkommen, dann kommt man drauf, dass jedes größere Softwarepaket, also Betriebssystem oder irgendwelche kommerzielle Software, enthält 100 bis 1000 Sicherheitsprobleme, die man missbrauchen kann. Und als Angreifer muss ich ja nur einen davon finden. Also sozusagen Sie als Verteidiger haben ja das Problem, Sie müssen sich gegen alle wappnen, aber ich als Angreifer, mir reicht es ja, wenn ich einen finde. Die Situation ist auch wirklich relativ schlecht, wenn man sich jetzt anguckt, wie Systeme eingesetzt werden. Es gibt eine Statistik, die ist ein bisschen älter, auch von IBM 2011, wo IBM einfach mal geguckt hat, wie denn Webanwendungen konfiguriert und integriert sind. Also Webanwendungen sind einfach alle die Anwendungen, die hinter diesen Webseiten stehen, die Sie alle kennen. Also wenn Sie zu Ihrer Bank gehen und dort Homebanking machen, dann geht eine Webanwendung hoch. Diese Webanwendung kann man richtig und falsch konfigurieren, man kann sie richtig und falsch integrieren und siehe da, 86% sind falsch konfiguriert und 79% sind schlecht integriert und enthalten Fehler, die man ausnutzen kann. Wie gesagt, das ist jetzt schon 2 Jahre her, vielleicht ist die Welt besser geworden, aber man sieht hier also, es ist schon eine relativ frustrierende Sache. Und um es noch ein bisschen schlimmer zu machen, also an Universitäten, Fachhochschulen, in der Ausbildung lernt man, wie man Software entwickelt, da stehen Prozesse dahinter. Es gibt schöne große Bücher von Microsoft, von vielen Firmen, von vielen Consultants, wie man lernt, wie ein Sicherheitsprozess bei der Entwicklung aussehen soll. 87% aller Softwarehersteller haben sowas aber nicht oder zumindest folgen sie keinem, vielleicht haben sie ja einen. Das heißt, die entwickeln bestimmt gute Software, aber sie kümmern sich nicht besonders um IT-Sicherheit. Und ich denke, das ist eines der großen Probleme, dass man einfach die Softwareindustrie, die Entwickler dazu bekommen muss, hier diese Prozesse auch richtig einzusetzen. Und der letzte Punkt, der hier unten so ganz ohne Rotes auskommt, ist jetzt hier geht es um Fehler, die man unabsichtlich einbaut, die man zu vermeiden sucht. Es gibt natürlich auch nur die Hintertüren, die trojanischen Pferde, die absichtlich eingebaut werden in Programme, um im Nachhinein sich hineinhacken zu können. Ja, also wir reden ja auch ein bisschen über NSA und ähnliche Dinge. Das ist ja genau das, was man der NSA vorgeworfen hat, dass sie sich in Systeme von großen Herstellern haben Hintertüren einbauen lassen. Das ist ein für die Informatik sehr schwer handhabbares Problem. Also man kann in Software Hintertüren sehr, sehr schwer finden. Selbst wenn man den Source Code hat, findet man sie sehr, sehr schwer. Und in Hardware ist es halt noch schlimmer. Also Hardware als Design ist genauso wie Software. Hardware, wenn Sie mir ein Gerät auf den Schreibtisch stellen, dann habe ich kaum eine Chance, in so einer Hardware wirklich ein trojanisches Pferd zu finden. Ja, also das ist ein extrem unangenehmes Problem. Okay, jetzt ist die Welt so, dass es noch schlimmer wird. Also es gibt mobile Geräte, Smartphones, Tablets, all diese Sachen. Und die kurze Variante ist, die Welt geht hier genau gleich wieder wie in dem Desktop-Bereich.
Diese vielen Updates, die Microsoft ja immer wieder verschickt für seine verschiedenen Programme, sind das Maßnahmen, um Softwarefehler auszubügeln oder sind das Reaktionen auf irgendwelche Angriffe, die passiert sind, um die dann unmöglich zu machen?
Das ist typischerweise beides. Also die meisten Patches, die kommen, beheben Sicherheitsprobleme und andere Fehler. Und das Problem ist halt ein bisschen, also Microsoft ist nicht schlechter als andere Firmen, muss ich klar sagen, aber die Rate hier bleibt im Vergleich. Also mit jedem Patch, den man ausspielt, kriegt man wieder neue Fehler. Das ist so ein Nullsummenspiel ein bisschen.
Bitte sehr. Sind die Mac-Rechner sicherer als zum Beispiel, also mit dem Mac-Betriebssystem arbeiten, sicherer als die Windows-Systeme?
Das ist eine gute Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann. Ich habe meine Zweifel, dass man sagen kann, irgendein Betriebssystem sei fundamental sicherer als ein anderes Betriebssystem. Würde ich auch sagen, wenn Sie Linux gefragt hätten, was auch eine naheliegende Frage ist. Ich würde dem auch nicht mehr vertrauen als anderen Systemen. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, also wie gesagt, mobile Systeme, gleiche Entwicklung, furchtbar viele Apps. Also wir haben gerade Apps getestet im Bereich Android und haben festgestellt, die Entwickler hier machen genau die gleichen Fehler, die die Entwickler von Desktop-Systemen gemacht haben, nur die Fehler von vor 10, 20 Jahren. Deswegen möchte ich doch mal ganz kurz erwähnen, wenn Sie ein Smartphone verwenden, machen Sie sich bewusst darüber, hinter vielen dieser Apps, die Sie kaufen, steckt so ungefähr, also ich glaube, es ist eine Schulklasse, dafür muss ich vorsichtig sein, aber sozusagen, wenn Sie gerade freie Zeit haben als Schüler, dann können Sie sich in den Keller setzen und eine App schreiben und man wird nicht merken, dass Sie in Ihrem Keller das waren oder ob es IBM, Microsoft, Google oder sonst jemand war. Ja, das ist ununterscheidbar. Und die Qualität dieser Apps ist tatsächlich miserabel im Großen und Ganzen. Also wenn Sie sowas nehmen, machen Sie sich im Klaren darüber, Sie müssen gucken, wo es herkommt, vertrauen Sie diesem Ding oder nicht. Und installieren Sie nicht einfach wild irgendwas, was Sie hier vom Google irgendwo finden. Gut, damit möchte ich es aber schon mal bewenden lassen. Jetzt, was kann man tun? Darum geht eigentlich der Rest des Vortrags. Was kann man tun? Es gibt das Konzept von Security and Privacy by Design und das ist jetzt sozusagen akademisch gesehen das, was man tun sollte. Man kann Sicherheit über den ganzen Prozess eines Entwicklungsprozesses, Nutzungsprozess eines IT-Produktes machen. Also man kann sozusagen am Anfang es versuchen, richtig zu machen. Dann wird das Produkt ausgeliefert, dann gibt es die Patches, die Sie kennen. Im Betrieb kann man gucken, Fehler festzustellen und am Schluss, wenn es schiefgelaufen ist, kann man zumindest eine Forensik betreiben. Und Security and Privacy by Design, worauf ich gar nicht viel sagen möchte, außer es geht halt darum, am Anfang alles richtig zu machen, also sehr viel hier zu investieren. Das ist die Art, wie man es machen muss. Ich finde es völlig trivial, völlig offensichtlich, aber glücklicherweise gibt es auch Zahlen, die belegen, dass das völlig Offensichtliche tatsächlich völlig offensichtlich ist. Es gibt eine Studie von NIST, der amerikanischen Standardisierungsbehörde von 2002, und es gibt ähnliche Studien, die auch zum gleichen Schluss kommen. Die haben ja geguckt, wie teuer ist es, einen Fehler zu beheben, relativ zueinander am Anfang und am Schluss. Und wenn hier ein Fehler zu beheben einen Euro kosten würde, sozusagen, also eine Einheit, dann kostet es hier kurz davor schon 10-fache, beim Patching kostet es 30-fache und danach steigt es einfach dramatisch an. Also das ist sozusagen der offensichtliche Grund, ich glaube nicht, dass jemand überrascht, hoffe ich, aber das ist der offensichtliche Grund, je früher Sie es richtig machen, desto günstiger wird es. Es ist so, die meisten großen Hersteller sind mittlerweile irgendwo schon da vorne, also man bemüht sich am Anfang es richtig zu machen, man bemüht sich die Prozesse aufzusetzen. Je kleiner Hersteller sind, desto schwieriger wird es, solche Prozesse aufzusetzen, weil es einfach personalintensiv ist. Und desto eher ist man irgendwo da hinten sozusagen. Also die ganze Softwareindustrie entwickelt sich gerade nach weiter vorne, aber die Großen sind weiter als die Kleinen. Gut, jetzt wo wird tatsächlich angegriffen? Und die nächsten paar Folien geben Ihnen einfach mal Statistiken, dass Sie sehen, was passiert denn wirklich. Gut, das meiste ist von der Studie, Corporate Trust. Und was man hier sieht, ist im Großen und Ganzen einfach, also es gibt ein extrem hohes Maß an Betroffenheit, jetzt im Sinne von ist tatsächlich, dass man was gesehen hat. IT-Sicherheit, mehr als die Hälfte der Privatnutzer hat schon mal was erlebt, laut Bitkom. Diese erwähnte Corporate Trust-Studie sagt, so ungefähr 54% aller Unternehmen haben schon mal nachweislich oder stark vermutet Spionagefälle erlebt. Ich fand das sehr, sehr viel, muss ich sagen. Das sind deutsche Zahlen. In Deutschland ist es auch so, dass man sieht auch sozusagen, wo die Innovation in Deutschland steckt, nämlich KMUs werden deutlich mehr angegriffen anscheinend als Konzerne oder Kleinstunternehmen. Also hier ist wahrscheinlich auch das Lohnendste für Spionage. Aber wie gesagt, die Hälfte ist betroffen. Oh, Entschuldigung, kleine und mittlere Unternehmen. Gut, jetzt, wo wird angegriffen? Wer greift an? Und damit ich das kurz erklären kann, habe ich so eine Mickey-Maus-Variante einer IT-Architektur genommen. Also hier sehen Sie sozusagen die Firma, die hat so ein Kommunikationsnetz, also Telekommunikation, Internet, dann gibt es die eigenen Rechner, es gibt natürlich die Mitarbeiter, die interagieren mit ihren Kunden, mit ihren Dienstleistern. Es gibt Cloud Computing, also Outsourcing, irgendwelche Dienste, die man in Anspruch nimmt und soziale Netze wie Twitter, Facebook und so weiter. Und jetzt, wo wird angegriffen? Relativ eindeutig, die großen Probleme sind die Mitarbeiter. Das ist kein Wunder, also in Wirklichkeit, wenn Sie irgendjemanden angreifen wollen, dann ist es wahrscheinlich ineffizient, sich in die Systeme einzuhacken. Es ist viel einfacher, jemanden kennenzulernen oder mal gucken, ob man irgendjemanden findet, den man mal anrufen kann und sagen kann, hey, gib mir dein Passwort oder brauchst du nicht 1 Million oder irgend sowas. Ja, also da gibt es die Standardverfahren der Spionage, funktionieren immer noch ganz gut. 42% IT-Angriffe und das, was man gerade bei der NSA die ganze Zeit diskutiert, nach den Statistiken von Corporate Trust, passiert nur in 12% aller Fälle, nämlich das Abhören von Telekommunikation. Und wer greift an? Das ist überhaupt keine Überraschung. Ne? Also wie gesagt, die Mitarbeiter sind das Hauptproblem. 57% aller Angriffe involvieren irgendwie Mitarbeiter, die sich nicht korrekt verhalten. 29% externe Partner. Und dann sind es hier unten 24% Konkurrenz und immer weniger, 18% Kriminelle und nur 14% sind die Nachrichtendienste. Also so sieht die Welt angeblich aus. Gut, jetzt die Hälfte aller Unternehmen, die Hälfte aller Privaten hat schon mal irgendwelche Probleme gehabt. Deswegen würde man jetzt denken, man schützt sich ordentlich. Also es gibt ja Schutzmechanismen. Wenn man sich guckt, wie sind Unternehmen vorbereitet, dann ist es halt auch recht erschütternd. Also hier einfach mal ein paar Beispielsachen. Mitarbeiter, private Unternehmen. Was kann man da sagen bei Mitarbeitern? Ich finde es recht bemerkenswert, recht aussagekräftig. Wenn Sie sich ein Passwort frei wählen können, dann finde ich Ihr Passwort mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% auf einer Liste der häufigsten 10.000 Passwörter, die gewählt sind. Ja, das ist einfach so. Also dieser Herr Mark Burnett hat sich mal die Mühe gemacht, hat alle Passwörter eingesammelt, die so verraten worden sind über die Zeit von irgendwelchen Angreifern, hat die einfach nach der Häufigkeit sortiert. Die ersten 10.000, wie gesagt, enthalten die 90%. Das heißt, wenn man sich frei Ihre Passwörter wählen lässt, kann man es auch genauso gut gleich bleiben lassen. Man muss da irgendwie deutlich bessere Mechanismen vorgeben. Das andere ist, also BBC 2009, aber ich bin sicher, bei uns wäre das nicht anders und heute auch nicht anders, wenn ich Sie anrufen würde, 60% von Ihnen sagen mir, dem freundlichen Administrator, Ihr Passwort. Das ist in Unternehmen genauso. Jetzt kann man sagen, okay, das sind Mitarbeiter, die sind halt unzuverlässig, aber die Unternehmen sind genauso unzuverlässig. 60% der Unternehmen haben keine Schutzbedarfsanalyse gemacht. Schutzbedarfsanalyse heißt einfach, man guckt mal, was sind die wichtigen Daten, worum geht es eigentlich. Ja? Also niemand muss seinen Webserver, auf dem nur ein Katalog ist, genauso schützen wie beispielsweise die Server, auf denen irgendwelche tollen Designs gemacht werden oder wo Kundendaten liegen. Also wie gesagt, 60% haben sich die Mühe nicht gemacht, das mal rauszufinden. 40% haben vielleicht eine Notfallplanung, aber haben es nie durchgespielt. Das ist auch so ein populärer Fehler. Man hat Backups, aber man hat nie geguckt, was passiert, wenn man die Backups braucht. Gut, und dass dann viele nicht zertifiziert sind, ist ja nicht so weit das Verwunderliche. Gut, jetzt, was Sie hier sehen in Farbe, sind so die typischen IT-Sicherheitstechniken, die es gibt, also Firewalls, mit denen man sich schützen kann gegen bestimmte Angriffe, indem man manche Angriffe einfach wegblockt. 85% aller Unternehmen haben sowas, das ist so der absolute Standard. Ich muss immer wieder sagen, es heißt umgekehrt, 15% haben es nicht. Ja, also ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Firewall hat, ich will es auch lieber gar nicht wissen, aber wer kein Firewall verwendet, privat und Unternehmen, muss verrückt sein. 15% sind verrückt. Dann gibt es VPNs, Verschlüsselung und sowas, die Hälfte verwendet das. Sicherheit bei mobiler Geräte durch eine zentrale Kontrolle im Unternehmen machen nur 30%. 20% überwachen den eigenen Sicherheitszustand. 19% verwenden verschlüsselte E-Mail, also es wird immer schlechter. Was man auch sagen muss ist, also Sicherheitszustand überwachen, das bedeutet einfach, dass man im Unternehmen alle möglichen Daten einsammelt, die einem zeigen, was passiert. Ja, also Fehlversuche beim Login oder irgendwelche Dinge dieser Art. Da ist es auch wirklich so, also die 20% hier sind, glaube ich, deshalb so niedrig, weil es auch sehr, sehr viele Firmen Software gekauft haben, mit denen sie diese Überwachungen machen können. Aber sie gucken dann die Logs nie an, die sie einsammeln. Ja, also das Gleiche wie bei den Backups. Sie sammeln ein, sie fühlen sich gut und sicher, aber wenn sie nie drauf gucken, hilft ihnen das ja auch nichts. Gut, das war jetzt in Wirklichkeit die IT-Sicherheit von vor Snowden. Was hat sich geändert? Das ist das Bild, was Ihnen grob zeigt, was so die Hauptsachen sind, die die NSA macht. Das kennen Sie wahrscheinlich alles. Man kann sich aber mal überlegen, also es gab zwei große Sachen, die gemacht werden mit X-Keyscore und Prism. Mittlerweile gibt es noch ein paar mehr Dinge dieser Art, aber die sortieren sich hier schön ein. Es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Also Prism macht ganz platt, man guckt in die Clouds, in die sozialen Netze als NSA, macht Data Mining, man guckt in die Netze, die hier stehen und dann guckt man, was man lernen kann. Und X-Keyscore macht einfach, man guckt die unverschlüsselte Kommunikation an oder bricht in die verschlüsselte Kommunikation ein, wenn man es schafft und analysiert, was hier alles passiert. Damit man das machen kann, muss man auch im Klaren darüber sein, man braucht privilegierten Zugriff auf diese Netze. Ja, also sozusagen der Freizeitspion oder der Konkurrent oder irgend sowas, der kriegt es nicht so leicht hin. Man muss auf die Netze zugreifen können, auf die Knoten, oder man muss auf die Unternehmen zugreifen können, die Telekommunikationsunternehmen. Und wie gesagt, vermutlich geht es nur eben durch diese besagten Hintertüren. Jetzt, Sie haben diese Folien alle schon gesehen, wie funktioniert das grob, also was macht X-Keyscore eigentlich? Also man guckt sozusagen den Verkehr an, dann sortiert man grob, was so passiert, also dann findet man Telefonzahlen, E-Mail-Adressen, Login-Daten und so weiter, einfach weil die gut formatiert sind, die erkennt man gut einfach an, wenn man drauf guckt. Das Ganze kommt in eine Datenbank rein, dann wird diese Datenbank analysiert. Und diese Analysen sind, also die Beispiele, die auf den Folien gegeben sind, stehen hier. Man guckt die E-Mail-Adressen an, dann installiert man nach den E-Mail-Adressen, kann genau sehen, wer schickt wen an was und so weiter. Man kann die Dateien rekonstruieren. Das ist alles in Wirklichkeit so, dass wenn Sie programmieren können vielleicht, dann könnten Sie das auch programmieren. Das ist nicht so schwierig. Ich reite deshalb drauf rum, weil ich immer wieder verblüfft bin. Also die Forschung ist natürlich sehr viel weiter und deswegen gehe ich davon aus, die NSA ist auch viel weiter als das, was da steht. Also der Stand der Technik ist eigentlich der, dass man innerhalb von sozialen Netzen beispielsweise sehr gut anhand der Daten, die man findet, anhand der Texte, die geschrieben worden sind, sehr zuverlässig findet, wo hat jemand gelebt, der es geschrieben hat, wo lebt er, wie alt ist er, welches Geschlecht hat er, welche Bildung hat er, welche Meinungen vertritt er. Ja, also man kann relativ gut vorhersagen beispielsweise, welches Geschlecht jemand hat, indem man einfach typische Wörter anguckt, die eben eher von Frauen, eher von Männern in bestimmten Regionen verwendet werden. Das klingt jetzt alles nach einem üblen Vorurteil, aber es funktioniert halt dummerweise. Ja. Also man kann da sehr, sehr viel über jemanden erraten, einfach nur indem man Textanalyse macht. Man kann auch Video- und Audiodaten relativ gut mittlerweile annotieren. Also man kann Szenen automatisch erkennen und beschreiben. Dementsprechend kann man dann eine Inhaltsanalyse machen danach. Und natürlich muss man auch sagen, also wir alle wollen anonymisierte Daten haben. Man kann sehr gut auch Daten wieder repersonalisieren. Also sozusagen, wenn Ihr Name weg ist, in irgendwas, aber ich finde eine andere Datei, wo Ihr Name drin ist, wo ich es irgendwie korrelieren kann, dann kann ich halt sozusagen Ihren Namen hier wieder dranhängen. Also wir können gerne in der Pause nach dem Vortrag darüber reden, wie es funktioniert, aber man kann da sehr viel machen. Ich gehe mal davon aus, das wird auch alles gemacht. Jetzt, was kann man tun? Ganz kurz, was kann man tun, was fehlt? Das gleiche Bild wie vorhin. Also zum einen, auf der Seite, also was kann man gegen eine neugierige NSA, gegen einen neugierigen britischen oder wen auch immer Geheimdienst tun, auf der Seite? Und da muss ich einfach sagen, das ist die klassische IT-Sicherheit schlechthin. Ja? Also wenn man IT-Sicherheit richtig verwenden würde, dann wäre das Problem weg. Wenn man Daten verschlüsseln würde und sie nicht offen übers Internet verschicken würde, dann hätte die NSA keine Chance gehabt, diese Daten abzugreifen und zu analysieren. Ich habe gesagt, Gerne.
Schlüsseln würden, dann würde auch nichts passieren. Ist das tatsächlich so? Zumindest liest man doch auch, dass auch es heute oft kein Problem mehr ist, irgendwelche Verschlüsselungen auch selbst zu entschlüsseln. Und dann ist doch eigentlich Tür und Tor geöffnet.
Also ich komme nochmal drauf, aber also Verschlüsselungstechniken sind, also es gibt Verschlüsselungstechniken, denen ich an sich vertrauen würde. Ja, also wenn Sie sowas hören wie AES ist ein Standard oder das besagte RSA, was von den drei Herren erfunden worden ist. Ich denke, das ist mit den vernünftig langen Schlüsseln und so weiter, ist das sicher. Das kann ein normaler Kryptograf nicht brechen. Ich habe auch meine starken Zweifel, dass die NSA im großen Stil das brechen kann. Vielleicht hin und wieder mal, aber bestimmt nicht im großen Stil. Wäre jetzt meine Intuition. Das Problem bei E-Mail-Verschlüsselung ist eher, man muss es implementieren. Die Implementierung haben dann wieder Fehler und so weiter. Also von daher, ich komme nochmal darauf zurück, es ist nicht so einfach, wie ich es gesagt habe. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie man manchmal glaubt. Kryptographie an sich auf dieser Seite ist ausreichend sicher, man muss es nur sicher implementieren. Wie gesagt, Kommunikation hier unten speziell ist eben klassische Kommunikationssicherheit. Und das ist jetzt die Antwort ein bisschen auf Ihre Frage. Also die Verschlüsselung ist zwar ausreichend sicher, das Problem ist aber nur, also selbst wenn ich jetzt mir einen Namen verraten, ich wüsste nicht, wie ich Ihnen was Verschlüsseltes schicken soll, ne? Also wie kriege ich die Beziehung her zwischen Ihnen und Ihrem Schlüssel? Und ich denke, das ist das große Problem eigentlich. Also wir brauchen skalierbare Schlüsselverteilmechanismen im Internet, sodass einfach, wenn ich Sie mal treffe, dass Sie ohne übertrieben viel Aufwand Schlüssel austauschen können oder es genauso einfach ist wie jemand im Telefonbuch, falls es das noch gäbe, zu finden. Unbeobachtbare Kommunikation. Es gibt Lösungen, sodass man auch nicht mehr feststellen kann, wer mit wem kommuniziert. Ja, also wenn Sie sich an die Nachrichten erinnern, eine der Aktivitäten der NSA ist ja auch einfach Verbindungsdaten zu analysieren. Wir haben vorhin gehört, da gibt es gerade auch hier juristische Bedenken, aber wenn man es macht, der Witz ist ja, man weiß, wer mit wem kommuniziert hat, man will das verbergen, man will sicherstellen, dass man anonym kommunizieren kann. Dafür gibt es Mechanismen namens Tor. Sie haben jetzt in letzter Zeit, glaube ich, relativ viel lesen können in Tageszeitungen, dass man Tor verwenden soll, das löst das Problem. Ich finde Tor ganz toll, aber ich muss sagen, wenn auf einmal sämtliche 80 plus Millionen Deutsche Tor verwenden würden, würde das Ding einfach hoffnungslos zusammenbrechen. Und von den 80 Millionen würden wahrscheinlich 75 Millionen keine Ahnung haben, wie sie es installieren sollen. Also sozusagen, das ist so eine typische Techie-Antwort. Man muss da noch sehr viel Forschung betreiben, bevor es normale Nutzer auch verwenden können. Gut, jetzt wo ist das Problem mit dieser Schlüsselverteilung? Das Problem ist jetzt nicht nur zwischen uns beiden sozusagen, sondern das Problem ist in Wirklichkeit auch schon, wenn man einfach nur im Internet browst. Ja, also wenn Sie Homebanking machen, jetzt komme aus Darmstadt, deswegen steht hier, glaube ich, die Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt. Wenn Sie das machen, dann sind Sie bestimmt sehr vorsichtig. Sie tippen hier den URL der Sparkasse ein, Sie tippen hier HTTPS, deswegen ist es ja bekanntlich sicher. Das Ding hier wird grün, das gibt Ihnen ein gutes Gefühl, weil grün bedeutet, es sind besonders sichere Zertifikate, Sie können das auch sogar angucken. Da steht dann drin, Sparkasse Darmstadt, bla bla bla, verifiziert von VeriSign. Weiß nicht, wer von Ihnen kennt VeriSign? Ne? Also gut, wenigstens zwei, drei. Also VeriSign ist eine der wichtigsten Trust-Sender. Das ist sozusagen sowas wie die Bundesbahn, müsste jeder kennen eigentlich. VeriSign sozusagen ist vertrauenswürdig. Jetzt kann man sich mal überlegen, also wohlgemerkt, hier könnte auch was anderes stehen, es würde auch grün werden und Sie wären wahrscheinlich genauso beeindruckt. Und jetzt kann man sich mal gucken, was in Ihrem Browser so drin steht als vordefinierte CAs, denen Sie vertrauen, also wie VeriSign. Und ich habe das mal gemacht im Sommer und habe einfach mal Mozilla angeguckt, aber die anderen haben genau die gleiche Liste. Das sind 167 CAs, also 167 vertrauenswürdige Firmen, die Sie wahrscheinlich alle nicht kennen. 49 davon sind ganz besonders vertrauenswürdig, die kennen Sie aber auch nicht. Und diese 49 Vertrauenswürdigen, die sind auf der ganzen Welt. Also es gibt welche in Bermuda, in China, bei uns, Frankreich, Niederlande und so weiter. Und der Punkt ist, jeder von denen könnte ein Zertifikat ausstellen, was ihnen sagen würde, das ist die Sparkasse Darmstadt. Die Sparkasse Darmstadt hat normalerweise keine Möglichkeit zu sagen, aber das ist wirklich meins. Ja, das geht in diesem System einfach nicht. Und das ist, denke ich, noch eines der fundamentalsten Probleme. Das ist ein völlig einfaches Problem zu beschreiben. Also ich bin sicher, die meisten von Ihnen haben das Problem, erahnen das Problem zumindest, verstehen das Problem, es ist wirklich relativ offensichtlich, aber es ist wirklich ungelöst. Gut, auf der anderen Seite hatten wir die Probleme mit Prism, Data Mining auf Daten von Dienstleistern, also was kann ich von Google, Yahoo und so weiter lernen. Und klar, ne, also wenn die NSA sich da einhacken kann, dann lernt die NSA halt alles, was Google lernen kann. Und wir waren vor dem Sommer 2014 alle überbesorgt, was Google über uns lernen kann. Dementsprechend sollten wir uns auch überbesorgt sein, was die NSA über uns lernen kann. Das ist die ganze Logik. Und was man an der Stelle sagen kann, ist wirklich, es gibt einfach zwei Sachen, die man beachten muss. Also das eine ist, hier sind Cloud-Computing-Anbieter, also man gibt seine Daten freiwillig irgendwo hin. Also man schreibt seine Briefe in Google Docs oder bei Microsoft oder wo auch immer. Also man vertraut dieser Cloud komplett, gibt die Daten rüber und hier gibt man freiwillig alle möglichen sensitiven oder wichtigen Daten weg. Und das will man tun. Ne? Also es ist nicht so, dass es schlecht wäre, sondern das will man ja wirklich tun, weil das ist die Aufgabe dieser Netze. Ich will ja meine Daten in der Cloud speichern oder ich will ja mit Ihnen über Facebook oder ich weiß nicht was kommunizieren. Und an der Stelle gibt es keine gute Antwort. Also es gibt wirklich keine gute Antwort leider. Was man im Cloud-Computing-Bereich machen kann, ist, also man kann Techniken verwenden, dass man sozusagen, wenn man selbst Daten hat, in die Cloud gibt, sozusagen die wichtigen Daten, die Juwelen hier, dass man die eben, bevor man es in die Cloud hineintut, verschlüsselt. Ja, genau wie die E-Mail vorhin oder so. Das steht hier unten. Das gibt es auch schon. Es gibt viele Angebote von Firmen, die das tun. Das Problem ist, in der Praxis sind die halt relativ schwer zu verwenden. Also ich könnte wiederum sagen, wahrscheinlich viele von Ihnen verwenden sowas wie Dropbox oder so. Würde ich mal wetten. Aber wahrscheinlich verwenden wenige von Ihnen Programme wie Boxcryptor oder sowas, mit dem man Daten verschlüsseln kann, bevor man es in die Dropbox tut. Also das ist auch ein sehr praktisches Forschungsproblem, wo wir auch ein Projekt dazu haben, OmniCloud, was das löst, was das absichert. Gut, aber wie auch immer, mit Verschlüsselung funktioniert es hier, wenn Sie die Daten nur reintun, wenn Sie jetzt sowas machen, wie Sie wollen in der Cloud Ihre Briefe schreiben. Ich meine, da muss die Cloud wissen, was Sie tun, zumindest heute. Ja, also es gibt kryptografische Verfahren, dass man auch das absichern könnte, aber heute ist es so, die Forschung ist nicht so weit, dass man das absichern könnte. Wenn Sie in der Cloud wirklich was tun wollen, dann müssen Sie der Cloud vertrauen. Und an der Stelle kann man nichts anderes machen, als sozusagen prüfen Sie, wem Sie vertrauen. Ja, also das ist die beste Antwort, die man Ihnen da geben kann. Gut, der andere Teil war Privatsphärenschutz, der klassische Privatsphärenschutz in sozialen Netzen wie den hier. An der Stelle kann man nicht sehr viel mehr sagen, als zum einen, wenn Sie verschlüsseln, was in die Cloud hineingeht, ist es schon mal geschützt. Und ansonsten Schutz der Privatsphäre gegenüber sozialen Netzen und so weiter, schützt den automatisch auch gegen NSA und Massenüberwachung. Wir haben im März ungefähr einen schönen Bericht geschrieben für die AKATech, also für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, wo sehr viel hier erklärt worden ist, was man tun kann. Wie gesagt, das war vor Snowden, mittlerweile würden wir das anders, ganz anders schreiben. Die Welt hat sich so komplett geändert. Aber natürlich die Tipps, was man hier tun kann und die Forschungsprobleme oder die anderen Probleme, die man haben muss, die sind unverändert. Also beispielsweise, man muss für mehr Medienkompetenz sorgen. Typischerweise wird gesagt, man sollte hier Angebote schaffen, sodass Google ist umsonst. Aber wenn Sie Ihre Daten besser geschützt haben wollen, dann müsste halt ein Angebot geben, wo man mit Geld zahlen kann, statt mit Daten. Es gibt sehr viele Forderungen, sehr viele Forschungsprojekte, die dahin gehen, dass man sagt, es ist ja okay, wenn die hier alles Mögliche machen mit ihren Daten, aber sie müssen es zumindest sehen können, also Transparenz. Ja, also was Google weiß, sollten sie auch wissen, dann können sie sich wenigstens bewusst entscheiden, ob sie das alles wollen oder nicht wollen. Und der letzte Punkt ist, was jetzt mit der Datenschutzreform vermutlich auch kommen wird, dass man einfach verbesserte Einwilligungsverfahren hat. Also dass sie hier nicht sozusagen dauernd irgendwelche komischen Fragen beantworten müssen, sind sie einverstanden nicht. Sie lesen es nie durch, sie sagen einfach ja, weil sie es wollen, sondern dass es ein bisschen substanzvoller wird und einfacher für sie zu überschauen, was da abgeht. Das war jetzt ja eigentlich die Perspektive von privaten Nutzern. Jetzt, wenn man Firmen anguckt, ist das Problem genauso da. Das übersieht man leicht, dass Privatsphärenschutz sind Private, aber Firmenvertraulichkeit ist ein sehr ähnliches Problem. Also die Beobachtbarkeit von Firmen, von Geschäftsgeheimnissen innerhalb sozialer Netze ist ein sehr großes Problem. Wenn man sich einfach Beispiele anguckt, versteht man das sofort. Also sehr viele Firmen verwenden Skype. Wenn man die Adressbücher meinen kann, dann weiß man sehr viel über die Geschäftsbeziehungen dieser Firmen. Sehr viele Firmen verwenden Google oder andere Dienste für Kalender, E-Mail und Dokumente. Das mag völlig okay sein, ne? Google mag okay sein, aber trotzdem, man sieht hier sehr viel. Und selbst anonyme Kommunikation und ähnliche Dinge ist so, also wenn Sie beispielsweise bei Google, Amazon oder Delphion intensiv nach Literatur zu einem bestimmten Thema suchen oder Delphion, das ist eine Patentdatenbank, intensiv nach Patenten zu einem bestimmten Thema und ich weiß, wer sie sind als Firma, also ich kann sie beobachten, dann weiß ich, woran sie gerade arbeiten. Ja, das kann für mich sehr viel wert sein. Das war so viel wert, das kann ich, glaube ich, verraten, dass, also ich habe mal bei IBM gearbeitet, dass als Amazon mal angefangen hat, so tolle Idee, wir schreiben überall dazu hin, 25 Ingenieure von IBM haben dieses Buch gegoogelt oder nicht bei Amazon gesucht. Das hat bei der Firma so viel Aufhebens verursacht, dass dann irgendwann Amazon auf Wunsch von IBM das wieder abgeschafft hat, einfach weil man nicht wollte als IBM, dass man so beobachtbar wird. Ja, also das war, glaube ich, ein typisches Beispiel. Und es zeigt auch, ich meine, Amazon hat es nicht mit Absicht sozusagen gegen IBM gemacht, es war einfach Sorglosigkeit. Gut, jetzt, was sind die Empfehlungen zum Schluss? Recht einfach, also wenn Sie ein Unternehmen sind oder wenn Sie ein Privater sind, der Sie schützen wollen, es ist ziemlich einfach. Also es gibt so viel Sicherheitstechnologie, die Sie einfach mal anwenden könnten. Also elementare IT-Sicherheit, als Firma machen Sie eine Schutzbedarfsanalyse, wenn Sie einen Notfallplan haben, probieren Sie es auch aus. Es gibt Technologien wie E-Mail-Verschlüsselung, es gibt verschlüsselten Speicher in der Cloud, verschlüsselte Backups, Virtual Private Networks als Firma, kann man alles verwenden und so weiter und so weiter. Wenn Sie Google, Skype, Facebook verwenden, es gibt Richtlinien auch für Unternehmen, auch für Private, wie man bewusster und kontrolliert damit umgeht. Man muss es halt einfach mal tun und machen. Also das hier ist alles aus Forschungssicht völlig langweilig, aber man muss es halt tun. Ja. Was kann Deutschland tun? Also was könnte der Staat tun? Was kann die neue Bundesregierung zum Beispiel tun? Und das sind aus meiner Sicht die drei Punkte. Also der eine Punkt ist, dass sehr viele Informationstechnologie, die wir brauchen, braucht Infrastruktur. Ja, also beispielsweise, wenn wir verschlüsseln wollen, muss irgendjemand die Infrastruktur betreiben zum Verschlüsseln für den Schlüsselaustausch. Was bedeutet das? Also ich denke, die Basisinfrastruktur hat drei Teile. Das eine ist, man braucht verpflichtende Sicherheitsstandards für Technologien, für Firmen. Also ich fände es unheimlich schön, wenn man sagen könnte, E-Mail-Programme dürfen nicht ausgeliefert werden, wenn sie keine Verschlüsselungskomponente enthalten. Ja, das käme mir jetzt genauso sinnvoll vor, wie zu sagen, man darf kein Auto verkaufen, das keinen Sicherheitsgurt enthält. Man braucht Infrastrukturen für Schlüsselaustausch, habe ich schon gesagt. Und im Endeffekt, man braucht auch Infrastruktur zur vertraulichen und anonymen Kommunikation. Zweiter Punkt ist, also wenn Sie in den Laden gehen, dann würden Sie gerne wissen, was sind gute, was sind schlechte Produkte, indem Sie irgendwie sowas wie eine Ampel haben oder einfach irgendwelche Etiketten oder ein TÜV-Siegel oder ich weiß nicht was. Das gibt es eigentlich nicht so furchtbar. Also man braucht irgendwie Hilfe für die Konsumenten, für die Firmen, für die Nutzer, die Produkte und Dienstleistungen nach dem Sicherheitsniveau, nach dem Datenschutz diskriminieren können. Jetzt, das müssen wir auch irgendwie machen können. Ne? Also wir müssen irgendwie gucken, ob diese Programme sicher sind oder nicht. Damit wir das machen können, muss man da auch reingucken können. Deswegen denke ich, was auch sehr wichtig wäre, ist, dass wenn man IT verkaufen möchte, die geprüft werden muss, dass es eine Pflicht gibt zur Offenlegung von Quellen. Also das sagt man oft leichtsinnigerweise Open Source dazu. Das meine ich aber gar nicht. Also sozusagen, es wäre völlig okay, wenn man einfach sagt, wenn Sie ein Programm schreiben, Sie dürfen es für sich behalten, aber Sie müssen es zumindest denjenigen zeigen, die es zertifizieren müssen. Ja, das ist das Minimum. Und der letzte Punkt ist Haftung für IT-Unsicherheit. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ein großes Problem ist, dass eben sehr viele Fälle von IT-Unsicherheit keinerlei Konsequenzen haben. Der letzte Punkt, das war die Folie für die Politik, die Folie für die Forschung. Darauf will ich gar nicht eingehen. Ich habe zwischendurch das meiste mal ganz kurz erwähnt, wenn Sie es interessiert, was Forschungsfragen sind oder was offene Fragen für die IT, für die Informatikforschung sind. Wir haben einen Bericht geschrieben, das ist dieser hier, den finden Sie hier bei unserer Webseite www.sitfraunhofer.de Reports. Und wir haben jetzt im November, glaube ich, die 12, wie wir denken, wichtigsten Fragen zur Forschung gegen Massenüberwachung formuliert, aus Informatik-Gesichtspunkten. Und wie gesagt, ich kann Ihnen gerne mehr dazu sagen, wenn Sie es wissen wollen, aber ansonsten ist der Bericht, glaube ich, auch relativ lesbar. Gut, und damit bin ich am Ende. Also vielen Dank erstmal.